Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Aber warum muss es denn eigentlich noch Fleisch sein? Also warum macht ihr es denn nicht auch gleich vegan? Und wir hatten es eben eingangs schon gesagt, dass die Vorteile des Produkts, nicht gestopft und biozertifiziert, dass die natürlich relevant sind, aber dass am Ende der Geschmack der entscheidende Faktor ist. Der Geschmack, die Konsistenz, alles was dazugehört zu dem Geschmackserlebnis, das ist für unsere Kunden der ausschlaggebende Punkt.
An diesem französischen Lebensmittel scheiden sich die Gemüter und Geschmäcker. Foie gras, Gänsestopfleber. Für Tobias Suthoff ist genau dieses Lebensmittel jedoch eine Herausforderung wert. Mittlerweile gibt es mit Happy Foie ein Alternativprodukt. Tobias und Philipp von Happy Foie sind heute meine Gäste im Genuss-Talk und erzählen über Idee, Streitbarkeit und die Zukunft der Foie gras. Servus ihr zwei.
Hallo Johannes, freut mich.
Hallo.
Ja, vielleicht sagt ihr einfach noch einen Satz zu Beginn, wer von euch was denn bei Happy Foie genau macht.
Darf ich, Tobias?
Ja, gerne.
Ich bin in einem Satz kurz zusammengefasst, ist gar nicht so leicht. Ich bin dafür zuständig, dass jeder dieses tolle Produkt, was der Tobias entwickelt hat, auch wirklich probieren kann und es hoffentlich zukünftig bald auch überall erhältlich ist.
Also Marketing und Vertrieb.
Richtig, ganz gut zusammengefasst.
Darf man vielleicht noch ergänzen, dass er Geschäftsführer ist. Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig.
Danke, richtig, ja.
Ich bin dafür da gewesen, dass es das Produkt überhaupt gibt. Und damit ich noch eine Funktion habe, bin ich heute in der Produktentwicklung, weitere Produkte machen und so weiter tätig. Bin aber auch, ich sag mal, im weitesten Sinne so ein bisschen wie der gestaltigen theoretischen Überbau, weil wir das Ganze, das, was wir gemacht haben, ja nicht einfach nur gemacht haben, um ein Produkt auf den Markt zu schmeißen und damit reich zu werden, sondern wir haben eine Mission und eine Vision, die dahinter steckt. Das ist meine Aufgabe und bin Ambassador, also sozusagen derjenige, der mit seinem Gesicht da auch steht. Ich kriege die bösen Mails dann von den Veganern.
Und ein Zusatz noch, Tobias, ganz wichtig, ist zuständig für die Qualität. Tobias gibt bei uns jede produzierte Charge, geht einmal durch Tobias Hände und wird probiert und freigegeben, sodass wir sicherstellen, dass wirklich die Qualität auch immer gegeben ist. Und das ist so und das wird auch so bleiben.
Das ist ja auch wichtig, dass da auf jeden Fall immer eine Qualitätsüberprüfung auch stattfindet. Du hast ja so einiges jetzt schon gesagt, Tobias, aber du bist ja eigentlich so ein wahrer Tausendsasser, ne? Ehemaliger Küchenchef eines Sternerestaurants, Musiker, Kabarettist, Autor und so weiter und so weiter. Man könnte noch einiges anderes nennen. Eine bunte Mischung der Kreativität. Ist das auch das, was alles irgendwie miteinander verbindet, dieses Thema Kreativität?
Also ich glaube, dass es eher so ist, dass bei mir, das war schon, ich bin als kleiner Junge mal in einen großen Topf mit Leidenschaft gefallen. Und seitdem kann ich mich total gut begeistern für ganz viele Dinge. Und irgendwie ist, glaube ich, die Klammer meines Wirkens, Schaffens, Denkens ist gefasst durch die sinnliche Wahrnehmung. Also ich glaube, dass die Sinne uns die Möglichkeit geben, die Welt von da draußen in uns aufzunehmen. Und das finde ich super faszinierend. Also das ist für mich wirklich ein Riesenthema. Und die Klammer, die wir jetzt tatsächlich in dieser Situation jetzt mit der Happy vorhaben, das ist gar nicht weit weg von Musik machen, Kabarett machen, Texte schreiben oder sowas. Das hat sehr viel, das ist immer ein kreativer Prozess. Das heißt, ich nehme mit meinen Sinnen einen Teil der Welt von mir aus und dann kommt dabei über das Denken, das Formulieren, das Entwickeln, kommt dann ein kreativer Output. Und das ist es im Prinzip. Das ist das, was ich mache. Also die Klammer ist eher von der sinnlichen Wahrnehmung zum kreativen Output hin.
Und so ein kreativer Output ist ja auch letzten Endes Happy Foie. Du warst in der Sterneküche unterwegs, hast dort gearbeitet und sehr wahrscheinlich ja auch sehr viel vielleicht, das kannst du ja auch gerade noch ein bisschen erzählen, auch mit Foie gras gearbeitet. Oder war das komplett anders? Jedenfalls denke ich, hat das ja auch vielleicht so ein Ansatzpunkt für dich dann ergeben, wo du gesagt hast, jetzt wird es Zeit, irgendwann auch nach einer Alternative zu suchen.
Na, ich hatte, also natürlich habe ich mal irgendwann Foie gras geschmeckt und gemerkt, ui, wow, was ist das denn? Ich meine, das hat ja viele Aspekte. Foie gras, zum einen den Aspekt, dass es im Food Pairing sich quasi mit allem versteht. Es gibt ja fast nichts, was nicht mit Foie gras irgendwie kombinierbar ist. Das ist natürlich spannend, aber ich muss sagen, dass ich bei mir in der Gastronomie, weil wir damals schon, als ich Küchenchef eines Sternerestaurants wurde, war damals schon völlig klar, dass wir die Aspekte Nachhaltigkeit, Ethik, Tierwohl und so weiter knallhart einsetzen würden. Das war auch einer der Punkte, warum ich das überhaupt gemacht habe. Da haben wir keine Foie Gras verwendet. Das heißt, ich habe damals schon dass die Happy Foie in der Frühentwicklung gehabt und die serviert. Da war die aber noch nicht haltbar.
Also immer frisch produziert im Endeffekt.
Ja, ja, jeden Tag neu produziert.
Aber genau. Das war dann tatsächlich so ein bisschen auch der Anfang, nach einer Alternative zu suchen. Das hast du dann. Ja. Und wie hast du dann gemerkt, dass das auch für andere spannend und interessant sein könnte?
Ich habe spätestens dann gemerkt, bis als irgendwie so ein Sternefresser, der jetzt schon 100.000 Restaurants besucht hatte, ganz begeistert war, weil die so lecker wäre, unsere Foie Gras. Und ich ihn dann enttäuschen musste, dass das gar keine war. Und er war dann ziemlich geflasht davon. Und das ist mehrfach passiert. Also ich wusste schon, dass das ein sehr gutes Produkt ist. Aber wirklich drauf gestoßen, dass man da was mehr draus machen müsste, das hat letzten Endes ein guter Freund von mir, der hier einen Bio-Supermarkt leitet, der Michael Rador vom Super-Biomarkt. Und der hat gesagt, Mensch, das ist schon ein Ding, da bleib mal dran, guck mal, ob du da nicht was draus machen willst.
Und der Entwicklungsprozess, wie lange war der dann, bis dann tatsächlich jetzt so das heutige Produkt Happy Foie in unterschiedlichen Ausprägungen dann vorhanden war?
Da gab es mehrere Schritte. Das erste ist erstmal überhaupt das Produkt entwickeln. Das hatte ich relativ frühzeitig bei uns an der Hochschule, wo ich bin, am Food Lab in Münster gemacht. Und das war so, das war ein Prozess von ein paar Wochen, aber dann auch wirklich richtig. Also das heißt dann wirklich, du tauchst dann 4-5 Wochen da in dem Food Lab ein und machst nichts anderes mehr. Also bis dahin, dass man dann auch mal eine Nacht dort im Food Lab verbracht hat. Dann kommt aber die nächsten Schritte, das sind so Sachen wie zum Beispiel die Haltbarmachung davon. Echt ein Thema, weil das ist wahrscheinlich sogar das Thema schlechthin. Also die Matrix von Proteinen, Wasser, Fetten so hinzubekommen, dass die auch nach einer Pasteurisierung noch erhalten bleibt. Das war ein Riesenschritt. Das hat richtig Zeit gekostet. Und ist auch immer wieder im Laufe der Monate, Jahre immer wieder nochmal angeglichen worden. Mhm.
Und der wichtigste Unterschied, um das jetzt auch mal nochmal so in Worte zu fassen, ist es ja, ihr arbeitet mit nicht gestopften Gänselebern. Also tatsächlich sind das im Endeffekt keine konventionellen Gänseleber, sondern sie kommen ja auch aus der Biozucht. Auch das ist ja noch ein wichtiger Punkt, der zu erwähnen ist. Und wie erzielt ihr jetzt das Ergebnis aus diesen normalen Gänselebern, dass es dann tatsächlich zur Happy Four wird?
Ja, wir haben zwei Aspekte in dem ganzen Prozess. Das erste ist also einmal dieses sogenannte Matrix erstellen. Das heißt, man muss bei einer Gans oder bei einer Ente, die sich auf den Flug vorbereitet, die muss ja Fett akkumulieren, um genug Fett zu haben, diese lange Strecke zu machen. Und das Fett muss irgendwo untergebracht werden. Und diese Tiere haben jetzt nicht so wie wir Menschen, das kennen wir alle, die wir gerne essen. Wir kriegen das nach vorne so raus, das wächst dann nach vorne so raus und hängt dann über den Gürtel. Das haben Gänse nicht. Nicht nur, weil sie keinen Gürtel haben, sondern weil das Fett woanders hin akkumuliert wird. Und ein ganz wichtiger Punkt dafür ist die Leber. Diese Tiere, die weite Flüge machen, Wassergeflügel, ist in der Lage, mit der Leber sehr, sehr viel Fett zu akkumulieren. Das sind ganz kleine Myzellen, also so kleine Bällchen in dem Gewebe, in denen das Fett akkumuliert wird und dort gelagert wird für die Reise. Und wir mussten also jetzt quasi solche Myzellen selber nachbauen und in diese Matrix von Proteinen, Wasser, Fett halt reinarbeiten, damit an der Grenzfläche zwischen dem Fett und dem Wasser diese kleinen Myzellen entstehen können. Da sind die Proteine dann sozusagen emulgativ und sorgen dafür, dass man das so zusammenbringt. Das nennt man Matrix und die muss man vernünftig gestalten. Das ist der erste Schritt. Dann kommt aber der nächste Schritt, ist halt die Stabilisierung der Matrix trotz der Pasteurisierung. Und das sind eigentlich so die beiden entscheidenden Schritte, wie man es macht. Das eine wird über ein Temperaturführungsverfahren gemacht und das zweite auch.
Vielleicht nochmal etwas weniger wissenschaftlich erklärt, Tobi. Am Ende ist die Kunst wirklich, also wir nehmen Bioleber, ungestopft, das heißt einen ganz natürlichen Fettgehalt, wer es eine natürliche Gans auf der Wiese, eine natürliche Gans oder Ente auf der Wiese hat, fügen dieser Leber dann nachträglich Fett hinzu. Und die Kunst ist es, das so dort einzubinden, dass es zum einen eine Struktur hat, wie das auch natürlich bei der normalen Stopfleber aufgebaut ist, das herzustellen und dann auch sicherzustellen, dass sich das nicht wieder voneinander trennt. Weil jeder, der schon mal ein paar Tropfen Öl in Wasser gekippt hat, der weiß, wie das danach aussieht. Und das ist ein ganz gutes Charakteristikum von unserem Produkt.
Also ist aber auch ja schon ein aufwendiger Prozess. Zumindest mal klingt es für mich so, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Ist es denn so oder ist es gar kein Hexenwerk?
Absolute High-End-Food-Technology. Meine ich jetzt völlig ernst, was ich sage. Ja. Das ist wirklich, das ist der Tanz auf dem Emulsionsvulkan, sage ich immer. Und wir haben auch regelmäßig in den Prozessen, die wir das jetzt entwickelt haben, haben wir regelmäßig Chargen einfach in den Dutten gehabt. Und das sind teilweise Stellgrößen, die kannst du dir nicht vorstellen. Das sind so minimale kleine Fehler. Zeitpunkt, wann man es abfüllt, Temperatur, wann man es abfüllt, Temperaturführung in dem ganzen Prozess. Das ist absurd. Mhm. Das ist wirklich absurd, wie empfindlich das Zeug ist. Und das ist Hochtechnologie. Das kann man echt nicht anders sagen. Das kann man auch, also selbst wenn ich jemandem das jetzt so erkläre einigermaßen, wenn er das nachbauen wollte, der braucht ein halbes Jahr, bis er dabei ist. Das kostet Zeit und echt viel Arbeit.
So klingt's auch. Deswegen habe ich auch extra nochmal nachgefragt. Ihr geht ja im Prozess immer ein Stück für Stück weiter. Es gibt jetzt auch nochmal ja eine neue Variante der Gänseleber, die was unterscheidet das Produkt denn von den Produkten davor? Ist es die Konsistenz? Ist es die Textur? Der Geschmack?
Es ist mehr eine Verpackungsform eigentlich. Also gestartet haben wir mit den Gläschen. Das war also für den Endverbraucher gedacht. Das Produkt kam raus während der Corona-Zeit. Das heißt, die Leute saßen zu Hause, die wollten sich was gönnen und konnten dann im Online-Shop bei uns selbst oder auch im Lebensmitteleinzelhandel diese Gläschen kaufen. Gastronomie war, wie wir alle wissen, in dieser Zeit problematisch. Und das hat sich natürlich jetzt in diesem Jahr geändert. Die Gastronomen wurden wieder hungriger im wahrsten Sinne des Wortes. Gastronomie hat sich wieder geöffnet. Und wir haben daher relativ schnell reagiert und haben die Happy Four auch in einer Rolle rausgebracht, in der Gastronomen das etwas skalierbarer verarbeiten können. Das heißt, am Ende ist es eine Art Kunstdarm, wo wir das Produkt jetzt auch abfüllen, sodass sich der Gastronom dann ein schönes Scheibchen davon abschneiden kann. Wir werben immer damit und sagen Gramm genau, ja, wie bei einem beliebten Lebensmitteleinzelhändler an der frischen Theke. Und das kommt gut an für uns, und das für uns ist die Verbindung in die Gastro ist einfach eine tolle Erweiterung. Nicht nur, weil es die Qualität vom Produkt weiter unterstreicht, ja, weil so ein Feedback von einem sehr erfahrenen Koch ist uns sehr, sehr viel wert. Wir hören da ganz genau hin. Und das Feedback, was wir bekommen, ist durchweg gut. Und wir schaffen es, und das ist eigentlich das größte Ziel von uns, Restaurants davon zu überzeugen, von konventioneller auf Happy Four umzustellen, also von konventioneller Stopfleber auf Happy Four umzustellen. Das ist sozusagen die Königsklasse, ja, wenn es noch ein französisches Restaurant ist, dann ist es sogar noch die Königsklasse mit Sternchen. Das ist ein Teil. Und auf der anderen Seite, was wir auch merken, ist, wir schaffen es, die Foie Gras wieder auf Karten zu bringen, wo sie eigentlich schon verschwunden war, aus bekannten Gründen. Und das ist für uns insofern gut, weil wir natürlich mit der Leber, die wir verarbeiten, ein Produkt verarbeiten, was sonst in dieser in der heutigen Konsumgesellschaft, wo hauptsächlich Filet und die guten Stücke verzehrt werden, für uns ganz toll ist, weil es diesen Head-to-Tail oder Nose-to-Tail-Ansatz unterstützt und wir somit eben zur ganzheitlichen Verarbeitung von Tieren unseren Beitrag leisten können.
Mhm. Ja, die Leber, die wird normalerweise gerne im Hundefutter sonst verarbeitet, weil das komischerweise, die Franzosen haben das ja verstanden, dass die Leber auch so einfach ein tolles Produkt ist, aber in übrigen Europa ist es nicht so populär. Außerdem, das hat gerade Philipp vergessen zu sagen, wir haben natürlich das strenge Ziel nach den heutigen Pressemitteilungen von König Charles, möchten wir unbedingt Hoflieferant werden.
Der hatte nämlich jetzt auch seine Gänsestopfleber aus dem Palast entsprechend vertrieben. Ne?
Ruf den mal an.
Kommen wir aber, bevor wir zu Prinz Charles kommen, vielleicht nochmal zu den Köchen zurück. Wie haben die denn reagiert, wenn ihr jetzt da aufschlagt und sagt, hey, wir haben hier Ersatzprodukt, ein Alternativprodukt zur konventionellen Gänsestopfleber. Schauen die euch kritisch an oder sagen die, ja, probieren wir direkt mal aus und sind total happy?
Das ist immer der Schritt, ist erst, die gucken einen kritisch an. Das würde ich übrigens auch machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was weiß ich, es kommt jemand und sagt, ich habe einen künstliche Gurke entwickelt, da würde ich auch sagen, erstmal ist es unsinnig, weil es das Gurken-Welfare ist nicht so ein großes Thema, aber nehmen wir es trotzdem mal jetzt einfach so von diesem Standpunkt aus als Koch an, dann würde ich natürlich auch erstmal sehr kritisch gucken. Wenn dann aber das Produkt tatsächlich so überzeugend ist, dann finde ich das natürlich konsiderabel. Und das ist auch das, was bei den Köchen so die Reaktion ist. Also das Ding ist tatsächlich, die gucken mich erst an, in Auto sagen, hä? Nee, komm, erzähl nix. Ja, und dann lässt du sie probieren und dann denken sie plötzlich, oh, warte mal, das ist geil.
Was ist denn den Köchen wichtig bei so einer Produktalternative? Ist es dann Textur, Geschmack, Verarbeitungsmöglichkeiten oder ist das zweitrangig, sage ich jetzt mal? Sondern sie sagen, okay, die Qualität
alles,
stimmt.
Alles drei, was du sagst, genauso. Alles drei, was du sagst.
Ganz genau. Alles Schöne, was man darum erzählen kann. Kein Stopfen, biozertifiziert. Das ist alles nice to have in diesem Moment, aber wirklich der ausschlaggebende Faktor ist Geschmack, Konsistenz, Geruch. Das muss passen. Erst wenn das wirklich passt, dann kommen sozusagen diese anderen Vorteile zum Tragen. Aber wenn das nicht passt, dann hat man es auf dem Level, das wir ansprechen möchten, hat man es sehr schwer.
Ist es auch einfacher, wenn du, Tobias, als ehemaliger Küchenchef von einer Sternengastronomie hingehst und sagst, hey, ich habe hier ein tolles Produkt entwickelt. Vielleicht kochst du dann auch mit denen Probe und servierst ihnen da das ein oder andere. Kommt das dann einfacher an, als wenn jetzt der Philipp hingehen würde und sagt, hallo, ich bin hier von Happy Four und habe ein tolles Produkt?
Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, Philipp, also ohne dass ich da jetzt dir anfahren will. Aber ich glaube schon, es hat einen Vorteil, wenn du die Leute schon mal kennst. Also man kennt sich ja von der Nacht der Sterne und so. Also man ist sich schon begegnet, man kennt sich auch in der Szene. Das ist schon ein Vorteil, wenn du dann sagen kannst, hier, guck mal, ich habe da was entwickelt.
Probierst du dann tatsächlich auch, wenn jetzt die Qualitätsprobe, das war ja so auch das Stichwort, probierst du dann tatsächlich auch nicht nur geschmacklich, sondern dann auch in der Verarbeitung? Heißt, du haust dir vielleicht mal so ein kleines Stück in die Pfanne und probierst das aus?
Also jede Charge wird mir zukommen gelassen und jede Charge wird von mir ausgetestet, natürlich.
Und da hilft dir sicherlich ja auch deine Erfahrung als Koch, auch wenn du ja, das haben wir eben gar nicht gesagt, Autodidakt bist und gar keine klassische Kochausbildung durchlaufen hast, ne?
Ja, ich habe gar keine Ausbildung. Ich habe Abitur gemacht, angefangen Medizin zu studieren und zum Wohl der Menschheit wegen der Musik das rechtzeitig abgebrochen. Seid froh, dass ich kein Arzt geworden bin.
Dafür hast du dann alle Menschen oder zumindest mal einige Menschen im Restaurant mit leckeren Dingen versorgt.
Ja. Also tatsächlich, dass wir in dem, auch ich habe ja heute noch ein Pop-Up-Restaurant, wo wir so high-end-mäßig unterwegs sind, wo wir zwei, dreimal im Monat machen wir auf und dann gibt es dann halt 10 Gänge und auch so high-end-mäßig ist auch tatsächlich glücklicherweise eigentlich ziemlich immer ausverkauft, der Laden. Und in dem Laden machen wir heute so eine Art Küche, wie ich es damals auch in der Sterne-Gastronomie gemacht habe. Ja, ist schon spannend. Aber ich muss ehrlich jetzt auch sagen, ich bin heilfroh, nicht mehr als Küchenchef eines Sterne-Restaurants arbeiten zu müssen, weil obwohl man so viel Essen um sich herum hat, habe ich in der Zeit unglaublich abgenommen. Okay. Und zwar auch im Kopf. Ja.
Wie sieht das bei dir aus, Philipp? Du bist ja jetzt dann nicht aus dem Kochbereich, aus der Gastronomie unbedingt gekommen, sondern ich würde mal sagen, klassischer BWLer.
Gar nicht. Ich bin Elektrotechniker, bin aber relativ früh nach meinem Studium in den E-Commerce-Bereich abgedriftet und habe mich ganz viel im Digitalgeschäft sozusagen rumgetrieben und habe dann mit meinem Bruder einen E-Commerce-Shop-Brand aufgebaut für biozertifizierten Tee. Und somit hatte ich eine nähere Verbindung zu dem ganzen Thema Biozertifizierung und Food und bin dann mit dem Tobias in Kontakt gekommen und Tobias hat mir erzählt, was er denn mit Happy Four vorhat und was die Vision ist und dann habe ich mehr oder weniger alles stehen und liegen gelassen und habe gesagt, let's do it together.
Und lernst ja wahrscheinlich jetzt auch Stück für Stück, wie man Happy Four super zubereiten kann.
Ich habe gelernt, wie man Happy Four zubereitet. Ich habe gelernt, wie man es präsentiert. Ich habe auch erstmal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ganz viel darüber gelernt, was denn warum denn eigentlich Foie Gras nicht nur aus den Sterneküchen, sondern auch allgemein aus dem Bewusstsein der Leute verschwindet. Und trotz dieser ganzen Kritik, warum es sie überhaupt immer noch gibt, ja, das ist, und warum das Produkt so besonders ist und damit eben auch noch mehr, warum es so wichtig ist, dass man da eine gute Alternative für schafft, weil wenn man keine Alternative schafft, dann wird es sie wahrscheinlich auch weiterhin geben, ja, weil man mit dem Verbot, die Produktion ist jetzt in vielen europäischen Ländern ja schon verboten, und man schafft es trotzdem nicht, das Produkt von einigen Restaurantkarten runterzukriegen. Und das ist schon spannend, ja. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Produkte, die so eine Emotionalität auslösen wie die.
Ja, das denke ich auch. Also entweder man liebt sie oder man hasst sie oder verteufelt sie. Und ich glaube, dazwischen gibt es nicht mehr viel. Wenn ihr...
Es gibt noch eine, Johannes, eine ganz interessante Anekdote. Ich habe ganz am Anfang hat mich eine Kundin angerufen und hat gesagt, hey, endlich gibt es eine Alternative. Ich erinnere mich noch an unsere Hochzeitsreise in Südfrankreich mit meinem Mann. Da haben wir mal in einem Golfrestaurant gegessen und da gab es Foie Gras zum ersten und zum letzten Mal für sie. Weil sie hat es geliebt, deswegen hat sie es nicht vergessen und hat dann aber irgendwann in Deutschland herausgefunden, was sie dort eigentlich gegessen hat und hat es dann nicht mehr gegessen. Und so kam diese Geschichte, die sich über Jahre hinweg bei ihr eingebrannt hat, was wirklich also bemerkenswert ist. Ja, wer erinnert sich das an etwas, was man vor 40 Jahren gegessen hat? Und das hat mir, ja genau, das zeigt einfach, womit wir es hier zu tun haben.
Ihr seid ja auch auf Social Media unterwegs und wie hart ist denn dann das Feedback? Du hast jetzt von einer E-Mail gesprochen, aber wie hart ist das Feedback bei so einem umstrittenen Produkt, wenn ihr da irgendetwas postet?
Ich war täglich auf den Moment, dass einer wirklich vor meiner Haustür steht. Also mit Drohungen bis hin zum nach meinem Leben trachten. Das merkst du auch wirklich. Du denkst manchmal wirklich einmal, ihr Idioten, könnt ihr nicht einfach mal lesen? Da steht Foie Gras. Und nur weil da Alternative zu Foie Gras, die ethisch korrekte Alternative zu Foie Gras, da lesen die das Wort Foie Gras und dann geht's direkt los. Da ist die Lampe an, der Verstand aus und dann wird's voll Vollgas gegeben. Also wirklich, wir haben wirklich derart viel. Und du kannst auch mit Engels zu uns sagen, jetzt lies doch mal. Selbst, also es ist auch auf Social Media, wenn du so die Threads durchgehst, dann steht dann irgendwie da regelmäßig, dass Leute sagen, sag mal, Idioten, was ihr da jetzt euch aufregt, lest doch mal. Lesen hilft, guckt doch mal, was die machen. Die machen doch genau das andere. Und die schnallen es nicht. Das ist unglaublich. Also das ist echt krass. Also diese Art und Weise, vollkommen unreflektiert, nur auf einen Begriff sofort loszugehen, ohne zu schnallen, dass wir ja genau das Gegenteil machen, dass wir eigentlich helfen, das abzuschaffen. Das ist wirklich krass.
Ja. Aber das zeigt auch, wie emotional aufgeladen dieses Thema ist. Das ist, und das, was der Tobi beschreibt, ist, wie gesagt, die eine Seite. Auf der anderen Seite merken wir auch, dass es wirklich, es gibt Leute, die Kunden und Kundinnen und Kunden von uns haben, die Den ist unser Produkt wichtig. Denn es ist wichtig, dass es dieses Produkt gibt. Die unterstützen uns, die teilen die Beiträge, die liken jeden Beitrag. Also da muss man auch sagen, dafür ist auch das Backing von den Kunden, die das Produkt verstanden haben, ist für mein Empfinden nach auch überdimensional hoch. Oder überproportional hoch im Vergleich zu einem herkömmlichen Produkt, was jetzt weniger emotional aufgeladen ist. Mhm.
Wird denn auch dann vernünftig drüber diskutiert? Man könnte natürlich die Frage stellen, braucht man überhaupt so ein Produkt in der heutigen Zeit? Wenn man dann schon an einer Alternative arbeitet, warum ist die Alternative nicht gleich vegan und was weiß ich, ne, glutenfrei etc. pp. Wird dann da durchaus auch so konstruktiv drüber diskutiert oder tatsächlich immer nur entweder positiv, okay, finden wir gut und andere hauen drauf?
Ja, das, was wir eben dargestellt haben, war das Extrem auf der einen Seite und das Extrem auf der anderen Seite. Dazwischen kommt natürlich auch ganz, ganz normal und objektiv die Frage, aber warum muss es denn eigentlich noch Fleisch sein? Also warum macht ihr es denn nicht auch gleich vegan? Und wir hatten es eben eingangs schon gesagt, dass die Vorteile des Produkts nicht gestopft und biozertifiziert, dass die natürlich relevant sind, aber dass am Ende der Geschmack der entscheidende Faktor ist. Der Geschmack, die Konsistenz, alles, was dazugehört zu dem Geschmackserlebnis, das ist für unsere Kunden der ausschlaggebende Punkt. Und da muss man auch ehrlich sagen, sind wir technologisch aktuell noch nicht so weit, eine vegane Alternative anbieten zu können, die genau auf diesem Level ist, wie wir es mit der Happy Foie aus Leber schaffen. Und das ist schlicht und ergreifend der Grund, warum wir es aktuell mit der Leber erstmal machen. Weil wir sagen, das ist besser als konventionelle Foie Gras. Deswegen gehen wir damit jetzt in den Markt. Später, und das ist natürlich das, was wir auch anstreben und woran wir arbeiten, eine vegane Alternative. Es ist uns vollkommen bewusst, dass vegan besser ist als Fleischprodukt, was wir aktuell haben. Aber wir müssen, wie gesagt, die Marktanforderungen sehen und die Anforderungen der Köche, und die ist nun mal geschmacklich exakt auf Augenhöhe mit normaler Foie Gras, und da kommen wir jetzt aktuell mit dem Produkt hin.
Da kommen wir jetzt noch an einem wirklich komplexen Thema, da will ich jetzt gerne auch noch ein paar Sätze zu sagen. Also erstmal grundsätzlich hat Philipp natürlich etwas angesprochen, wo ich zu 100.000% d'accord gehe, ist also auch Grundlage unseres Denkens von Ethicline. Die Firma heißt übrigens nicht umsonst Ethicline, ethische Linie. Ich bin allerdings, was grundsätzlich diese Thematik Fleischkonsum ja oder nein angeht, bin ich nicht auf ganz einfach Team auf gar keinen Fall Fleisch. Es ist vollkommen klar, dass der Fleischkonsum extrem vermindert werden muss. Wir haben 2050, 2060 haben wir 10 Milliarden Menschen, da wird es irgendwie bei 10,5 Milliarden eine Stase geben, und dann wissen wir, dass die müssen wir ernähren, nachhaltig über Kreislaufwirtschaft und so weiter, damit das vernünftig funktioniert. Und das geht natürlich nicht, indem wir derart viel Platz verbraten dafür, dass wir Fleisch produzieren. Es gibt überhaupt gar keine Diskussion darüber. Das ist auch ein Thema, bei dem wir uns extrem viel beschäftigen im Food Lab bei uns an der Hochschule. Aber es gibt durchaus auch Berechtigung für Fleischprodukte. Also allein, wir kommen zum Thema Vielfalt, Artenvielfalt. Es gibt halt auch bestimmte Tiere, die nur in bestimmten kultivierten Umständen leben können. Und ich bin da nicht sofort, dass ich jetzt sage, nein, man darf auf keinen Fall jetzt gar kein Fleisch mehr essen. Ich glaube, dass das ein Bestandteil der Kultur ist, der eventuell ist das in 50 Jahren nicht mehr so, aber jetzt zur Zeit sehe ich das zumindest noch so, ist das ein Bestandteil der Kultur, der durchaus auch Berechtigung hat. Allerdings immer unter dem Aspekt, dass es langfristig haltbar ist. Ob wir zum Beispiel mit einem Produkt einer veganen Foie Gras damit jetzt auf dem Markt entsprechende Erfolge haben würden, wage ich noch zu bezweifeln. Wir machen das aber, wir sind technologisch da dran. Ich bin an der Hochschule, sind wir gerade an einem Gaschromatographen, um bestimmte Aromastoffe zu identifizieren, und versuchen jetzt über diese Identifikation von Aromastoffen, die in einem Tier sind, pflanzliche Äquivalente zu finden und dann darüber das Aroma nachzubauen sozusagen. Das ist jetzt das Ziel. Aber nochmal, ich glaube, dass man sehr genau hingucken muss, wie man die Nahrungsmittelwende vorantreibt. Das ist übrigens ein Begriff, den ich mir mal vor 13 Jahren ausgedacht habe. Heute verwendet den jeder. Den habe ich in meinem ersten Kochbuch, habe ich den dann auch verwendet. Und ich glaube, dass wir uns ganz klar machen müssen, dass wir die Nahrungsmittelwende nicht durchsetzen werden, indem wir einen erhobenen Zeigefinger haben oder Gesetze schaffen, sondern ich bin überzeugt, dass wir gesellschaftliche Veränderungen, die gesellschaftliche Transformation nur so in die Gesellschaft tragen können, wenn die Leute auch überzeugt davon mitgenommen werden. Und das werden wir nicht schaffen, indem wir jetzt Fleisch verbieten, sondern das werden wir nur schaffen, indem wir eine Fleischkultur haben, die so wenig Fleisch verbraucht, dass das langfristig handelbar ist und nachhaltig ist und die Leute mitnimmt, weil sie alles das, was sie jetzt essen, geil finden, weil es lecker schmeckt. Und da gibt es 100.000 Stellschrauben. Das können Insektenburger sein, das kann nachgebautes Fleisch aus dem Extrusionsdrucker, was weiß ich, alles kann, it's all in the game. Und wir müssen auch alles verwenden, weil sonst schaffen wir diese Transformation nicht. Wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt gerade 8 Milliarden, haben wir gerade überschritten. Das wird ein Riesenproblem, wenn wir da jetzt nicht radikal dran arbeiten.
Also ein Stück auch back to the roots, was den Konsum angeht, was die Nachhaltigkeit angeht, wie man das ja auch früher durchaus ja gelebt hat, einfach auch tatsächlich nicht in diesen Mengen produziert wird und das, was produziert wird, einfach auch nachhaltig verwertet wird. Und ihr habt es ja auch gesagt, einfach auch mit dem Blick in die Zukunft neue Wege zu gehen und neue Dinge zu entwickeln. Kommen wir aber jetzt mal nochmal zurück zu euren bestehenden Produkten, weil wir haben noch gar nicht gesagt, wie viele verschiedene Produkte gibt es denn?
Haben aktuell 4 unterschiedliche Varianten. Da gibt es die Gans, die Ente, Ente mit Trüffel und Geflügel und die jeweils in 3 Ausprägungen. Das heißt einmal im Glas, das ist der Klassiker für den Endkonsumenten zu Hause. Dann in der 500-Gramm-Rolle, das ist so der Klassiker für die Gastronomie. Und dann haben wir, das waren übrigens die ersten 2 Varianten, die wir hatten. Und dann haben wir von unseren Endkunden das Feedback bekommen, hey, mach doch auch mal so eine Rolle für uns. Und dann haben wir uns noch entschieden, eine 250-Gramm-Rolle einzuführen. Und das ist jetzt sozusagen die Variante, die dazwischen ist. Das heißt am Ende 12 Produkte.
Und es wird natürlich, wie wir gehört haben, auch Stück für Stück wachsen. Wo kriege ich denn die Produkte überall? In eurem eigenen Online-Shop? Das haben wir schon gehört, aber ansonsten auch lokal im Handel oder Versand?
Du bekommst sie genau bei uns im Online-Shop. Wir haben mittlerweile starke Großhandelspartner. Wir arbeiten eng zusammen mit Bose Food. Ich glaube, ein paar Namen kann man hier nennen. Mit Hafland Express im Berliner Raum, mit AD Gastrofresh im Stuttgarter Raum, mit Krustanova im Münchner Raum. Das heißt, wir sind in Deutschland schon relativ gut vertreten. Wenn man ein bisschen schaut, bekommt man uns. Genau, und die nächsten Schritte sind jetzt für uns wirklich die Expansion auch über die deutschen Landesgrenzen hinweg. Die Schweiz ist, was Vorgabe betrifft, natürlich ein sehr spannender Markt. Frankreich im nächsten Jahr. Genau, dann noch eine Sache. Außerhalb von diesem Großhandels-Feinkostläden, wenn man jetzt sich als Endkonsument das den Versand und den Verpackungsmüll sparen möchte, dann bekommt man uns auch im Lebensmitteleinzelhandel im Raum NRW, Münster, im Superbiomarkt beispielsweise, in nahezu allen Filialen, in ausgewählten Edeka-Filialen und so weiter. Wir haben auf unserer Seite ein schönes Radar, wo wir alle Verkaufsstellen dargestellt haben und da gerne einfach mal reingucken.
Und da findet man dann sicherlich auch eine Verkaufsstelle in seiner Nähe. Was man auch auf eurer Seite findet, sind ja tolle Rezeptvorschläge, die sehr wahrscheinlich Tobias ausgearbeitet hat oder vielleicht auch sowieso schon aus dem FF kannte. Jedenfalls trinkt man ja dazu auch immer was Passendes, wenn man sowas Leckeres kocht. Ich habe euch im Gegenzug, ich habe natürlich ein bisschen Vorkrag gekriegt, habe es ja auch schon mal verkostet. Sehr gut hat sie mir geschmeckt. Und letzten Endes kann man sie ja sowohl warm als auch kalt essen, also vielfältig auch einsetzbar, das Ganze. Ich habe euch 2 Weine im Gegenzug geschickt, der ja meiner Meinung nach gut zum Produkt passte. Das ist jetzt mal spannend. Ihr habt ihn ja vielleicht auch zum Produkt schon verkostet oder gerade dabei. Der Tobias hat von mir einen Saarriesling-Kabinett vom Weingut von Höfel gekriegt und der Philipp einen Blutenmuskateller vom Weinbauernhof Hess aus Österreich. Ich habe einfach mal kenne ja beide Weine zwar, aber ich habe es jetzt nicht zur Happy Four probiert. Der Riesling hat eine angenehme Restsüße, der Blütenmuskateller, der kommt eher mit Frucht und einer angenehmen Säure ums Eck. Wie passen sie denn dazu? Das würde mich natürlich mal interessieren.
Philipp, du fängst an mit dem Muskateller, weil ich glaube, so viel Blüte interessiert mich. Ich hätte dann nämlich gleich eine Idee, aber die sage ich dann. Fang mal an, weil wie du die Kombi findest. Beschreib mal den Wein.
Ich muss vorweg sagen, ich verkoste das gerade in Kombination mit der getrüffelten Variante von Happy Four, also die Ente mit Trüffel. Und da kommen die fruchtigen Aromen, die kommen durch. Bei dem Happy Four mit Trüffel ist natürlich das Trüffelaroma im Abgang relativ intensiv. Das heißt, ich würde es jetzt nicht unbedingt alles im Mund miteinander kombinieren, aber ergänzend dazu finde ich super.
Also es ist ein bisschen, normalerweise greift man ja immer zu etwas, was so kräftige Fruchtsüße oder angenehme Restsüße hat. Manchmal auch ein Süßwein gibt's ja dann auch im Lokal dazu, ne?
Dann brauchst du übrigens wenn du wirklich so einen richtigen knallsüßen Sauternes hast, brauchst du auch gar nichts mehr. Dann nimmst du nur die Foie Gras. Wirklich ohne Scheiß. Das ist der Hammer. Einfach so ein knallsüßen Sautern und den schraubst du dir in den Kopf und dazu die Foie Gras und dann geht's wirklich, da geht alles fliegen. Also da kannst du echt nichts falsch machen. Das ist idiotensicher. Also wenn du keine Ahnung hast von wie du deine Gäste wirklich glücklich machen willst, dann nimmst du einen teuren Sautern, nimmst unser Foie Gras, servierst es einfach zusammen und die essen das den ganzen Abend und sind still. Ist super.
Ein guter Geheimtipp. Aber wie schmeckt dir der Wein?
Du bist jetzt noch beim Muscatella, ne? Du hast schon was gesagt. Also du hast jetzt gesagt, dass der gut dazu passt, dass der Wein hier gut schmeckt, aber du hast doch nicht beschrieben, wonach der schmeckt. Während du nachdenkst, erzähle ich dann mal, was ich machen würde, wenn ich das jetzt hier habe. Was nämlich super passt, ist ein schönen Holunderblütensirup. Den Holunderblütensirup kannst du zu so, wenn du den mit Stärke aufkochst und dann platt auswählst und im Backofen dann trocknest, dann kannst du so ganz dünne, hauchdünne, so eine Art Papier daraus machen. Ich mache das gerne, dass ich dann noch Holunderblüten-Freeze-Dry, also gefriergetrocknet, dazu nehme. Und dann würde ich das zu der Muscatella als Basis machen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mit Birne arbeiten. Kann man ganz hervorragend kombinieren. Und dann hättest du schon was. Machst du Birne oder Quitte, Foie Gras, Holunderblüte und dann genau diesen Wein dazu. Das ist natürlich dann ein sogenanntes, also mitschwingendes Food Pairing. Also du machst halt, du sorgst dafür, dass du keine Kontradiktion machst. Könntest du auch machen. Dann würde ich jetzt irgendwie ein ganz brutales Fleisch dagegen stellen. Geht auch. Also ja. Straußenfleisch oder sowas in der Richtung.
Mir fällt es schwer, ihn zu beschreiben. Ich finde es sehr, ich finde ihn, er ist fruchtig, er ist leicht zitronig. Also man hat so eine, ich würde ihn gern mit euch verkosten, weil ihr könnt mir dann sagen, ob ihr das auch spürt, ja. So eine leichte, diese Zitronenabrieb, so im Geruch zumindest, schön trocken. Das ist sowieso eigentlich meine Art von das was ich am liebsten mag. Ein Sommerwein, so würde ich ihn kurz, ich würde ihn, schöner Sommerwein, ganz fruchtig und leicht, ein sehr guter Wein.
Ein sehr guter Hinweis, da sieht man, dass man Foie Gras auch sehr gut im Sommer genießt.
Ja.
Ja. Genau, normalerweise macht man das ja eben Herbst und Winter, ne? So, also das ist nicht unbedingt. In Frankreich gibt es die natürlich ganzjährig, aber wenn man an Deutschland denkt, ist das immer so etwas, was eher in der dunkleren Jahreszeit auf die Karte kam.
Was total bescheuert ist, weil die Foie Gras eine Eigenschaft hat, im Schmelz. Der Schmelzprozess von Foie Gras ist endotherm, das heißt, der kühlt. Das ist wie Eiskonfekt. Und wenn du Foie Gras auf der Zunge zergehen lässt, dann hast du diese wahnsinnig geile, kühlende Schmelze. Und das ist im Sommer total geil. Also bescheuert nicht im Sommer auf Salat, also Happy Foie natürlich zu essen. Das ist wirklich total lecker.
Ja, das ist noch ein weiterer Tipp. Also das ist ja wunderbar. Da haben wir schon mal einige Rezepttipps von dir ja erhalten. Jetzt darfst du auch noch ein bisschen was zu dem von Hövel sagen.
Ja, ich bin total überrascht. Also okay, es ist ein Kabinett, gar nicht mal so viel Restsüße. Also man hat ja schnell mal beim Kabinett, dass du denkst, oh, der Mund klebt und da hast du irgendwie jenseits der 50 Gramm. Der liegt, ich schätze mal, irgendwas bei 25, 30 Gramm. Du wirst es besser wissen, aber irgendwie so die Kante ist mit 8 Volumenprozent auch wirklich ein leichter Wein. Die Blume ist natürlich Apfel, bisschen Quitte, aber auch ein bisschen Nadelholz, Zeder oder sowas. Hintenrum kommt das, was ich vom Riesling auch kenne, aber das ist hier echt ein bisschen unterschwellig, also ein bisschen so die ganz bisschen, er hat so ein ganz bisschen schon so ein bisschen so spontanen Aromen, aber da also super, super angenehm. Also Blume finde ich erstmal schon mal geil. Ja, dann gehen wir mal jetzt auf die Zunge. Okay, auf der Zunge direkt echt viel Zitrus plötzlich, also totale Frische, geil, total schön. Geht dann auch richtig schön lange runter. Also er hat, das ist keiner, der schnell verschwindet, sondern das ist einer, der die Süße ganz langsam ausbreitet, so richtig auf so einen Teppich. Und das macht er super. Aber ohne dabei in irgendeiner Form ölig zu sein. Das ist eben das Schöne an den Kabinetts. Du hast nicht diese Öligkeit, die du sonst bei den schweren Süßen hast. Was ich interessant finde, da muss ich jetzt aber nochmal.
Ist schon mal ein gutes Zeichen.
Der total Riesling-mäßig plötzlich rüberkommt. Also der Riesling ist nicht am Anfang direkt da, sondern der kommt, und zwar, ich spreche jetzt nicht von einfach Riesling, sondern von Mosel-Riesling. Diese leichte Schiefertöne, das, was so diese typischen Mosel-Rieslinge ausmacht, die kommen ganz stark retronasal. Das finde ich super bei dem hier. Toller Wein, gefällt mir super gut. Den kriege ich nur beim Weingut oder wo kriege ich den?
Den kriegst du vor allem beim Weingut, aber den kriegst du auch in einem guten sortierten Weinhandel. Also ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwo bei euch ums Eck irgendwo vertreten ist, aber von Hövel ist ein sehr gutes Weingut, ist ja auch ein VDB-Winzer. Ja. Also den kriegst du schon im ausgewählten Weinhandel, der sich so ein bisschen mit Riesling vielleicht auch beschäftigt oder auch ein bisschen eine größere Riesling-Auswahl hat. Aber auf jeden Fall im Weingut. Passt er denn auch gut zur Happy Four?
Sehr gut sogar. Und da bin ich, ich bin nicht so den Typen, die sagen, du musst den und den Wein zu Foie Gras machen. Das ist das Geheimnis von Food Pairing. Es ist eine Frage, was du aus der Foie Gras machst. Diesen Wein würde ich übrigens, das ist mein erster Gedanke, den ich habe, den würde ich zu einer gebratenen Happy Foie machen. Also ich, das ist ein Wein, der sich total super, und dann jetzt wieder eher kontradiktionäre Food Pairing, also nicht mit den Aromen mitschwingen, sondern als Counterpoint, wo du Maillard hast, also ganz scharfes Anbraten von der Foie Gras und dann raus und dann den Wein dazu. Super.
Also einfach eine schöne Scheibe abschneiden. Wie dick ungefähr?
1 Zentimeter, wirklich 1 Zentimeter dick. Ganz stumpf. 1 Zentimeter dick. Pfanne voll aufdrehen, eine Seite 15 Sekunden, andere Seite 15 Sekunden rausziehen. Vielleicht noch ein bisschen Quittengel obendrauf oder auf einer gebratenen Scheibe von einem nicht zu sauren Apfel, also ein Elster oder sowas. Und dann einfach mit Salz und dann drauf, Feierabend, super.
Ja, klingt herrlich.
Nuss dazu, und Nuss wäre super.
Ja, Nuss, perfekt. Also
schöne Haselnuss-Crunchen obendrauf, geröstete Haselnuss-Crunchen obendrauf, super.
Klingt wirklich schon mal verführerisch, und dann habe ich ja schon die nächste Anregung, wie ich das auch ausprobieren kann. Ich sag euch schon mal herzlichen Dank. Man merkt, dass ihr mit Leidenschaft bei euren Themen und bei vor allem auch der Produktentwicklung mit dabei seid. Und ja, Dankeschön für die Einblicke in euer Unternehmen.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Wirklich. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.